Herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor. Herzlich willkommen heute und jetzt habe ich die wahnsinnige Ehre, mal jemanden anzukündigen, der vor mir im Internet war. Das gibt's überhaupt nicht. 1993 hat Peter Kabel Kabel New Media gegründet. Da schließe ich auch gleich eine Frage an. Du warst aber danach, um dich gleich vorzustellen, danach warst du dann lange Business Angel, warst Prof an der HAW und bist bereit, dein Wissen zu teilen auf vielen Konferenzen als Professor und jetzt auch bei mir in diesem Podcast. Danke, Peter, dass du mit dabei bist.
Ja, gerne. Danke für die Einladung und die Gelegenheit, jetzt deine Fragen zu empfangen, auf die ich schon ganz gespannt bin. Du hast recht, 1993 habe ich nur ein Kabel Media gegründet. Ich glaube, ich habe sogar schon davor mit Internet rumgespielt, nämlich vielleicht so ein, zwei Jahre vorher sogar, als es wirklich ganz am Anfang war. Ich glaube, ich habe eine der ersten kommerziellen Internetangebote im deutschsprachigen Raum gemacht, damals für ein Plattenlabel, die was Verrücktes suchten. Und ich bin immer noch Professor, also seit 30 Jahren. Aber tatsächlich fahre ich gerade meine Lehre herunter und mache viel Lehre eben auch in China als Gastprofessor, was auch sehr spannend ist, mal sich mit diesen Themen ringsum kreative Arbeit, Marketing und generativen AI-Tools in einem ganz anderen Kulturraum und Wirtschaftsraum zu beschäftigen. Genau.
Wow. So, jetzt habe ich noch ein paar Fragen da auf meinem Zettel und wahrscheinlich kriegen wir sowieso nur die ersten drei durch. Also fangen wir mal gleich an. Wahnsinn. Also diese Historie, weil genau mit Beginn des Internet, mit Beginn des World Wide Web, muss man genauer sagen, warst du gleich von Anfang an mit dabei. Und das bedeutet, dass du zu den wenigen Menschen gehörst, die, sobald sie irgendwas Neues riechen, sagen, wir machen da gleich was. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du das jetzt auch wieder gemacht. Das heißt, das Thema Generative AI, und jetzt kommen wir zur neuesten Vergangenheit, sage ich schon, zur Gegenwart, hat dich bewogen, auch hier wieder erstmal ein Unternehmen zu gründen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden. Genau, das ist Cockenwerk AI. Eine Plattform, die sich an professionelle Kreative wendet und denen den Zugang zu den Open Source Tools gibt, ganz convenient im Browser, so dass sie also nicht selber zum Maschinist werden müssen, wenn sie eigenständige AI-Modelle betreiben, nutzen, einsetzen, auch trainieren wollen, sondern das eben, wie gesagt, in Bequemlichkeit des Browsers. Das ist Cockenwerk. Das ist ein Spin-off aus der Hochschule, wo wir sehr früh schon uns mit generativen AI-Fragen beschäftigt haben, schon vor 6, 7 Jahren, also lange bevor die Menschheit da so ein großes Augenmerk drauf gelenkt hat sozusagen. Und uns ist eben klar geworden, dass die Open-Source-Welt diese Thematik in den nächsten Jahren, möglicherweise Jahrzehnten, ist natürlich schwer, so lange in die Zukunft zu blicken, aber jedenfalls die nächsten Jahre wird die Zukunft Open Source gehören. Ne? Und Open Source hat wahnsinnig viele Vorteile. Einer ist ja evident, die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Breite und die ganze Dynamik, die da drin ist. Ne? Aber es hat eben auch einen gravierenden Nachteil, dass es eben schwer überschaubar ist, oftmals sperrig irgendwie. Es hat auch einen schlechten Ruf oder jedenfalls einen fragwürdigen Ruf. Nicht so. Und deswegen glauben wir, dass es dazu eben so Brücken bauen braucht, also eben den Zugang dazu schaffen, aber eben auf eine einfache Art und Weise. Ne?
So, genau, also für so einfache Menschen wie mich, also ich habe zum Beispiel eingegeben in der KI, ich habe gleich ein Interview mit so einem Super-Experten und stelle mir mal ein paar Fragen. Die Fragen sind dermaßen bescheuert, das kennst du auch, Journalisten fragen, genau so ein Scheiße kommt da raus und jetzt willst du mich kreativer machen. Du sprichst die Kreativen an, das heißt also, wie hilft es kreativen Menschen, ihre Kreativität zu entfalten, oder ist das Ganze, ich formuliere es mal bewusst provozierend, nicht sowieso ein Gigaflop, was Kreativität angeht?
Also es ist ja immer ein bisschen die Frage, ob es was ein Flop ist nicht, was die Erwartungen sind, ne? So, und wenn die Erwartung eben ist, dass man einfach irgendwas an ein Tool ran spricht und dann was Tolles, Einzigartiges herauskommt, dann diese Erwartung ist falsch. Ne? Wenn die Erwartung ist, dass es sich dabei um ein Werkzeug handelt, das allerdings auch Aspekte hat, die weit über Werkzeug hinausgehen, nämlich ein Partner zu sein, der eigenständig auch Dinge mitbringt sozusagen in die Gleichung, ne, in die gemeinsame Arbeit, dann kommt man schon mal auf den richtigen Pfad. Und dann ist eben bedeutend aus meiner Sicht, kann ich mit Hilfe dieses Partners möglicherweise sehr schnell Iterationen machen, Dinge verbessern, weiterentwickeln sozusagen. Das gilt für Texte wie für Bilder. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, die Kreativität maßgeblich treibt. Nicht, dass die Maschine kreativ ist, sondern dass der Mensch seinen kreativen Geist, seine kreativen Fähigkeiten mit Hilfe der Maschine so viel schneller und präziser und einfacher umsetzen kann, dass man eben auch nicht mit dem erstbesten Ergebnis zufrieden sein muss, sondern dass man eben sagen kann, ja, aber, und jetzt optimiere ich das noch und dann ja, aber und so weiter und so weiter. Ja, das ist dieses Denken. Das ist ein bisschen für Kreative, ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber ich kann da noch 2, 3 Sachen dazu sagen. Aus meiner Erfahrung im Umgang mit Kreativen im eigenen, aber eben auch durch die Arbeit mit den Studierenden und so weiter. Unsere Kreativität heutzutage, die traditionelle Art der Kreativität, die ist sehr stark durch die Beschränkung definiert. Man sagt ja auch, Not macht erfinderisch. Ich habe eigentlich einen total kühnen, verrückten Plan. Ich möchte einen Film mit 100.000 Statisten machen auf dem Mond. Aber dann stelle ich fest, ich habe die Ressourcen gar nicht und die Zeit nicht und das Geld nicht. Und dann muss ich eine Alternative finden. Und diese Alternative ist häufig besser, weil sie eben nochmal durchlaufen ist, weil sie so eine Engführung irgendwie durchlaufen hat. Not macht erfinderisch. Zeitnot, Geldnot macht erfinderisch. Und jetzt sind wir natürlich in einem anderen Paradigma, nämlich dem Überflussparadigma. Du möchtest einen Film mit 100.000 Komparsen auf dem Mond machen? Mach es. Ja? Die Frage, ist das ein guter Film oder nicht? Wird nicht durch die Beschränkung beantwortet, sondern die wird durch dich beantwortet, der du dann auch die Fähigkeit haben musst, die richtige Grundidee erstmal zu formulieren, also ein Briefing zu geben, was irgendwie auch sinnvoll ist, ja, so, was zu der Fragestellung passt, was die Rahmenbedingungen vernünftig definiert und abgesteckt hat und anschließend das Arbeitsergebnis, was eben sehr schnell rauskommt, eben entsprechend wiederum kuratierend überprüfen, selbstkritisch überprüfen, den Blick bewahren und sagen, ist es das, was ich wirklich möchte oder ist es eigentlich nur deswegen beeindruckend, weil es jetzt irgendwie so einfach gegangen ist, sozusagen, ja. Okay. Und das ist jetzt so, verstehst du, die Art, in der wir sagen können, wir können mit den Modellen wirklich unsere Kreativität enorm steigern. Und noch ein letztes, wir müssen es auch. Weil nämlich, wenn jeder Seppel, ja, wenn der Peter und der Thorsten jetzt irgendwie crazy Bilder schaffen können, nur weil sie irgendwas wo reinquatschen, dann wird das natürlich auch passieren. Das sehen wir ja bereits auf LinkedIn. Man wird überflutet mit idiotischen Visuals, die eigentlich eher abstoßend, ablenkend sind, als dass sie irgendwie die Aufmerksamkeit catchen. Und diese Aufmerksamkeit catchen, das ist ja die Kunst. Und deswegen, mit AI ist average umsonst. Ja, verstehst du? Durchschnitt kriegst geschenkt, ne? So, aber beyond Durchschnitt, darüber hinaus, das zu schaffen, was eben auch weiterhin im Kampf um Aufmerksamkeit zählt, das geht insbesondere im Zusammenspiel mit Menschen, Maschinen, mit einem super Briefing, einer sehr kompetenten Maschine und dann einem sehr guten Auswahlverfahren, was man da jetzt machen möchte.
Ich merke an deinem Elan und Engagement, da steckt Energie dahinter, aber volle Kanne. Jetzt habe ich auch die Studie gefunden, die ich dir eigentlich, wo ich deinen Kommentar zu haben wollte, und zwar einer groß angelegten Studie mit 776 Fachleuten bei Procter & Gamble zeigt, dass Einzelpersonen mit KI-Unterstützung genauso gute Ergebnisse erzielen wie klassische Zweierteams ohne KI, berichtet uns weiter. Höchste Produktivität bei Teams mit KI, die um 12-60% schneller arbeiten und detailliertere Lösungen lieferten. Unterstreicht im Prinzip das, was du gerade gesagt hast.
Ja, das ist eben auch, da kommt noch ein anderer Aspekt dazu, jetzt gerade wenn es da um Teams geht und so weiter, dass man eben auch sehr viel intensiver erste Ideen und auch weitere Ausarbeitungen im Kreis der Stakeholder, des Team-Members, Vorgesetzte, Kunden, verstehst du, all das, Da kann man sehr viel natürlich jetzt leisten, was man zuvor hätte gar nicht leisten können. Und auch da, das ist nicht automatisch einfacher, ne? Denn manchmal ist es ja so, gerade im Kreativprozess, meine Güte, muss der Kunde einem auch ein bisschen vertrauen, letztlich, ja. So, weil je mehr man den da einbindet, umso mehr, weiß ich nicht, wird es auch verwässert oder sowas. Also auch da, verstehst du, man, das ist ein neues Paradigma. Das ist das Paradigma des Überflusses. Und in dem müssen wir die Kreativarbeit, die eben Voraussetzung dafür ist, dass wir in der Kommunikationsindustrie erfolgreich sind, die müssen wir neu strukturieren. Ich hätte fast gesagt, neu lernen. Ne? So,
ja. Ja, sind wir genau da, wo wir in den 90er Jahren waren, als dieses komische Internet kam und das Print irgendwie ein bisschen neu definiert werden musste.
Richtig, das ist natürlich schon eine viel, viel massivere Umwälzung, als die des Internets damals bisschen war. Aber im Prinzip hast du natürlich recht, mit jeder dieser Disruptionen verknüpfen sich die, so nennt man das ja, die Wertschöpfungsketten neu und das ist auch natürlich gleichzeitig Herausforderung für diejenigen, die das nicht leisten können, diese Neuverknüpfung. Agenturen, Institutionen, Unternehmen, Einzelne. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig, wie es damals ja auch der Fall war, auch eine Riesenchance, eine Opportunity sondergleichen für diejenigen, die diese Neuverknüpfung von Ketten, von Wertschöpfungsketten, von Produktionsketten, von all dem leisten wollen, leisten können. Und dann können die im AI-Zeitalter ebenfalls wieder über sich hinauswachsen und alles Mögliche.
So, jetzt haben wir eben die Kreativen mal über sich hinauswachsen lassen, die kreativer werden, die Anregungen bekommen. Also ich kenne auch Beispiele von irgendwelchen Filmemachern, die machen sich 100.000 künstliche Filme, lassen sich dadurch inspirieren, mischen die dann neu oder machen. Die kriegen einfach Ideen, hey, das ist doch der Hammer, oder? Aber pass auf, ich komme aus so einer Handwerkerbranche. Das heißt, wir machen E-Mail-Marketing. Ey, wie ätzend ist das denn? Aber es funktioniert verdammt gut. Und im E-Mail-Marketing lese ich dir jetzt mal ein paar Punkte vor aus einem Artikel AI-Powered E-Mail Revolution. Das ist der Hammer. Und du kommentierst mal, wenn du das magst. Da ist also das Thema Hyper-Personalization. Ey, Wahnsinn. Predictive Analytics, Automated Content Creation, Intelligent A-B Testing mit diesem bescheuerten Content dann und Enhanced Deliverability. Ja, Leute, was brauche ich eigentlich noch, einen E-Mail-Marketer?
Ja, wieso? Also ich meine, das sind ja, würde ich mal denken, alles auch Tools oder Prozesse, die vielleicht in einem Tool oder in mehreren irgendwie zusammengefasst sind. Und die muss man ja weiterhin bedienen. Also da muss man ja eine Idee haben, was soll jetzt eigentlich genau mit der in Bezug auf die Personalisierung stattfinden, wie weit kann ich und will ich das treiben, welche, sagen wir mal, Aufsatzpunkte für so eine Personalisierung habe ich eigentlich überhaupt verlässlich, wie wahrscheinlich ist es, dass ich möglicherweise im ganzen Bestreben der Personalisierung genau daneben schieße, ja, und jemanden grünen Pulli zeige, wo doch eigentlich rot mag, weil ich die falschen Signale habe, oder. Also ich will sagen, all diese Prozessthemen, diese Verfahrensweisen, diese Optimierungsmöglichkeiten, die du jetzt gerade ja angesprochen hast, die gibt es alle. Die werden natürlich auch überwiegend durch generative AI ermöglicht. Aber das zu orchestrieren, die richtige Zusammenstellung dieser Rezepturen oder dieser Ingredienzien zu machen, das halte ich weiterhin auch für eine Sache, die Menschen machen. Vielleicht auch natürlich im Zusammenspiel mit Maschinen. Ne, so. Also ich weiß nicht, wann du zuletzt, weiß ich nicht, also ich habe neulich eine Liste von möglichen Kontakten bekommen. Die habe ich irgendwie auf geschickte Art und Weise im Zusammenspiel mit Claude so angereichert, dass ich also deren LinkedIn-Daten und einige interessante, was weiß ich nicht, Ansprachemöglichkeiten und so weiter, alles ordentlich in der Excel-Tabelle irgendwie ausgespielt bekommen habe. Das ging natürlich auch nicht auf Fingerschnipp, aber wenn ich weiß, was ich machen möchte, wohin ich möchte, was mein Ziel ist, wie ich das dann nachher in einem nächsten Schritt weiterverarbeiten kann, dann ist natürlich, sind diese Tools auch so eher auf der Productivity-Schiene, jetzt nicht auf der generativen Schiene, ne, so eine Productivity-Schiene schon sehr, sehr wertvoll. Ne? Und naja, und Content-Erstellung hatten wir schon gesagt, ja, das ist natürlich durchaus möglich, ne, aber automatisiert bei Texten und Bildern, ich glaube, das triggert ein anderes Thema. Das Thema ist, dass wir mit generativer AI eine wesentlich größere Spreizung von Qualitätsstufen erleben werden. Wir erleben Dinge, die am unteren Ende der Qualitätsskala sind, für die, verstehst du, good enough ist. Ja? Ein Produktbeschreibungstext bei Amazon, der muss ja keine Lyrik sein, ne? oder sowas, sondern der hat bestimmte Anforderungen und das können Maschinen mit sehr hoher Genauigkeit auch mit ausreichender Qualität schaffen. Jetzt die Headline, die du auf deiner krassen Kampagne, die du jetzt irgendwie überall, weiß ich nicht, verbreitest hast, da kann dir AI wahrscheinlich helfen, die allerbeste Headline zu formulieren, aber sie wird nicht einfach so ungeprüft aus der Maschine rauspurzeln. Davon muss da ausgehen. Und diese Spreizung von Sachen, wo die Maschine Dinge ganz alleine übernehmen kann, weil es good enough ist, und aber gleichzeitig dem viel stärkeren Notwendigkeit zu höchster Qualität, weil, wie gesagt, das Qualitätslevel insgesamt wachsen wird, die werden wir jetzt sehen dadurch. Und das ist auch ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Content Generation automatisiert, ja. E-Mail-Marketing, keine Ahnung. Wenn es da nicht drauf ankommt, was da genau drinsteht, dann kannst du einfach sagen, Autopilot einfach durch. Aber wenn wir halt, wenn alle das machen können, dann kommt es halt doch wieder auf deine Subject-Line an und so weiter und so weiter. Also, naja.
Unterstreiche ich ganz klar. Also alle Headlines mache ich selber. Und wenn ich mich beraten lasse, weil ich nicht weiterkomme durch AI, kommt da meistens Unfug raus, den ich dann doch nicht so nehme. Es ist je nachdem, wie gut du dich auskennst. Ich denke, mittelmäßige Menschen werden auf jeden Fall unterstützt. Und aber in vielen Fällen wird es schwierig, würde ich mal sagen, dass da noch eins draufzusetzen ist, weil die AI hat ja auch nur durch Menschen gelernt.
Also Thorsten, sorry, ich widerspreche meinen Gastgebern ungern, aber ich glaube, es ist eigentlich gerade andersrum. Ich glaube, gute Menschen werden durch AI viel stärker gehebelt als schlechte Menschen. Genau aus diesem Grunde, den wir vorher schon gestreift hatten. Gute Menschen wissen, was sie brauchen und können das auch ausdrücken. Und sie können auch selbstkritisch, nüchtern auf Arbeitsergebnisse blicken und schauen, ob die jetzt schon das sind, was man braucht oder nicht. Was macht dieses Gut aus? Zunächst einmal was Kurioses. Du hast ja vorher beschrieben, dass ich leider nicht mehr 20 bin, sondern schon ein bisschen älter. Das ist eigentlich die allererste technische, digitale Disruption, die ich erlebe, bei der ältere Menschen, seniorere Menschen im Vorteil sind, denjenigen, die Junior sind. Ich habe ja schon so viel in meinem Leben gesehen, gemacht und so weiter, dass ich natürlich viel präziser weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, um irgendeine bestimmte Sache finden zu können, sozusagen. Ja, und diese Fähigkeit, die kann ich natürlich brutal einsetzen. Ich habe die Fachbegriffe. Wenn ich sie nicht habe, dann weiß ich, wie ich die Fachbegriffe mir beschaffe. Ich weiß überhaupt, dass Fachbegriffe wichtig sind, ne? Und so weiter und so weiter. Und so sehe ich eben, dass junge Menschen, die das alles nicht drauf haben, natürlich irgendwie so ein bisschen blind rumtapsen, gewissermaßen, und sind jüngere Menschen eigentlich viel agiler werden dadurch. Also ich glaube, es ist das Gegenteil. Nicht mittlere Menschen, wie du, gibt's ja sowieso nicht, aber jedenfalls Menschen mit mittlerem Fähigkeitslevel in bestimmten Bereichen, nicht die werden besonders gefördert, auch, aber die anderen noch viel stärker. Deren Hebelwirkung ist ungleich viel größer.
Okay, kommen wir zurück zu E-Mail, weil da ist das schon relativ weit, und zwar Agentive AI. Das heißt also diese Zauberagenten, die mir also das Hotel buchen, den Flug buchen, von meiner Kreditkarte was abbuchen und so weiter und alles selber machen. Diese Zauber-AI, die gibt es bereits bei den ersten E-Mail-Anbietern. Und jetzt mal deine Einschätzung. Im optimalen Fall, sagt die Thorsten, willst du das wirklich machen? Massenmailing an deinen gesamten Verteiler? Da können wir doch super die Zielgruppe raussuchen, dumm, 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 und machen für die ein Angebot zu, ich weiß nicht was, und selektieren da noch ein bisschen rum oder machen zumindest mal zwei, die Frauen und die Männer. Ich habe da schon einen Vorschlag, dass wir den Frauen das anbieten, den Männern das anbieten, und ich mache dir auch die Entwürfe, das ist kein Problem. Und dann hast du mehr als deine Massenmailings. Also ich werde... Weil eine KI meine Datenbank kennt, weil eine KI meine Produkte kennt, weil eine KI die Wünsche meiner Zielgruppe kennt, macht mir die KI den Vorschlag, es doch ein bisschen anders zu machen, als ich es machen würde. Was hältst du davon?
Solange es ein Vorschlag ist und du ausreichend befähigt bist zu beurteilen, ob der Vorschlag besser oder nicht ist, also dann ist es doch prima. Wenn das jetzt einfach durchgeht, kein Vorschlag ist, sondern ein automatisierter Prozess ist, den du einmal getriggert hast und nie wieder anhalten kannst oder was auch immer, dann ist es ja eher dystopisch, ne? Und daran glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube halt schon, dass also, wie gesagt, ich glaube, im Zusammenspiel mit AI können fähige Menschen unfassbare Produktivitätsgewinne erzielen, ne? Und dabei natürlich sowohl Zeitersparnis als auch Qualitätssteigerung hinbekommen.
Ja. Ohne Salesforce war ja relativ schnell auch damals, als das im, wann war das, November 22 anfing mit dieser ChatGPT-Revolution, relativ schnell dann zu sagen, wir wollen da irgendwas machen, haben dann ihren Einstein ja vorher auch schon gehabt und weiter ausgebaut. Hast du da irgendwelches Feedback von Menschen, die mit solchen Marketing-Suiten arbeiten und dann die ersten Agenten einsetzen in dem Bereich?
Nee, ich glaube jetzt kommen, aber ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde denken, es sind so verschiedene Layer, über die wir jetzt gerade sprechen. Ne? Also der Agentenbegriff, den jetzt so jemand wie Salesforce da mit seinem, wie heißt er nochmal, Einstein, ne? Genau, mit dem gemacht haben, das waren ja Sprachsysteme, die, ja, genau, also das waren ja eigentlich Chatbot, responsive Chatbots, ne, die eben auch
Anträge auf
deiner Seite, kannst du irgendwas fragen und dann wie eine Art besserer interner Suche, wie auch immer sowas, ne. Der Versuch war ja damals, das waren ja diese ganzen auch Voice Assistants und so weiter, der Versuch war ja damals so ein bisschen insbesondere Inhalte, die sehr hierarchisch sind, also wo man ganz tief in Silos irgendwie runtergreifen muss, um jetzt eine bestimmte, weiß ich nicht, eine Gruppe, eine Target-Zielgruppe irgendwie zu finden oder sowas, dass man diese Hierarchie leichter durchdringbar macht, sozusagen.
Ja, genau. Das im Prinzip das Ding. Also Adobe hat gerade auch irgend so ein Ding vorgestellt und ich denke, die kommen jetzt einer nach dem anderen, aber das sind durchaus auch einige Gründungen dabei, also Neugründer, die sagen, wir machen das wiederum besser. Also da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Also ich bin mal gespannt.
Ja, nee, gut. Und dann gibt es ja eine zweite Sache, eben das, was man jetzt so Agentic Web nennt, also das Agenten-Web, ne? So, und das sind natürlich, gibt es da Überlappungen, ist ja klar, ne? Aber das ist schon nochmal eine andere Frage, ne? So, weil das ja so, dieses Agentic Web, da träumt man ja davon, oder die Vision ist ja, dass man sich da außerhalb der eigenen Wissensdomäne, außerhalb der eigenen auch Wirtschaftsdomäne, du hast es ja angesprochen, die AI, der Agent geht irgendwo und bucht was für dich, schließt womöglich wirtschaftliche Transaktionen ab und so weiter und so weiter. So, also ich meine, das ist natürlich eine sehr naheliegende Vision, die ist jetzt ja auch nicht fürchterlich neu, sondern die gab es schon vor 30 Jahren oder 50 Jahren, da gab es noch so einen Apple Navigator, da war das schon die Urvision sozusagen, ja, wir kommen der Sache sicherlich sehr viel näher, als wir es jemals getan haben. Aber es gibt natürlich auch immer noch vergleichbare, unheimliche Hürden. Zum Beispiel Transaktionen. Ja, wie werden diese Dinge authentifiziert? Da gibt's natürlich auch tausend und eine Idee. Blockchain kommt ins Gespräch und was weiß ich was alles, ne? So. Also dieser Layer, ja, der wird sicherlich ein paar Jahre länger dauern, bis der so richtig ausgeprägt ist, als man sich das jetzt vielleicht denken mag, ne? Weil man da eben so viele derartige Verbindungen schaffen muss, die zunächst einmal wirklich hohe Chinese Walls haben aktuell oder irgendwelche sowas, ne? Aber das wird natürlich sich weiterentwickeln und ich bin da auch super zuversichtlich, dass das dann kommen wird, ne? Wie immer, wir gibt's dann Mainstream-Cases in solchen Fällen und dann gibt's eben die Branchen-Nischen-Cases. Ne? Und ob jetzt das E-Mail-Marketing jetzt der perfekte Nischen-Case dafür ist, weiß ich nicht. Das wird sich rausstellen. Aber immer sowas. Und dass so Leute wie Salesforce oder so diese Marketing-Automation-Suites aller Art, dass die natürlich in so eine Richtung auch gehen, Ease of Use zu bieten, ne? Um diese Komplexität rauszunehmen und so weiter auch. Wenn jetzt aber natürlich, wenn der Algorithmus dich und deinen Wettbewerber in gleicher Art und Weise aufrüstet, dann verstehst du, dann weiß ich nicht, ja. Ne, dann wo ist der Nutzen? Also ich meine, dem wird man sich nicht entziehen können, aber das ist eben dieses Momentum, von dem ich spreche, diese Vorstellung, dass man durch den Einsatz von AI jetzt irgendwie einen dauerhaften Vorsprung erreichen kann, der ist wahrscheinlich trügerisch. Ne? Das ist auch erforscht, das heißt Produktivitätsparadoxon. Das ist, weil es gibt viele technische Neuerungen, die zunächst einmal war das Versprechen, mit E-Mail hast du weniger Arbeit mit deiner Korrespondenz. Wir wissen genau, das geht Teil hat stattgefunden, weil eben die Anzahl der E-Mails, die durch die Einfachheit entsteht, natürlich zunimmt und die Anforderungen etc. Und das wirst du eben da auch sehen bei diesen Marketing-Automation-Thematiken und so weiter. Ne? Und letztlich daraus die Escape. Das ist eben diese Partnerschaft zwischen Maschine und Mensch, wo der Mensch seine sozialen, kulturellen, kontextuellen Intelligenzfähigkeiten mitbringt in etwas, wo die Maschine eine hochgradige Effizienz hat. Und dann kommen Dinge zustande, die beyond average sind.
Okay, schrauben wir einen Gang zurück. Du hast vorhin Claude genannt, also Anthropic ist einer der Anbieter. ChatGPT hat OpenAI mit ChatGPT hat da einiges durchgestartet. Welche LLMs sind wichtig, wäre jetzt mein, oder was ist deine Einschätzung? DeepSeek kommt gerade, Google Gemini. Ich muss ja als Suchmaschinenmarketer, mein nächstes Interview habe ich mit jemandem aus dem Suchmaschinenmarketing, muss ich jetzt nicht nur gucken, dass ich in Google drin bin, also in den Suchmaschinen, sondern auch in den LLMs. Wie bewertest du da die verschiedenen Systeme, die es momentan gibt? Und insbesondere, ich spezifiziere die Frage noch ein bisschen, du sagst China, wie schätzt du da eben, mit DeepSeek fing es an, der Sputnik-Moment sozusagen, dass wir also nicht die Einzigen sind, sondern im Prinzip durch dieses Embargo von Nvidia Hochleistungschips wir sogar provozieren, dass die Chinesen da enorm kreativ werden. Wie schätzt du das ein?
Sehr viele Fragen gleichzeitig. Ich weiß jetzt gar nicht, wo soll ich anfangen?
China überholt Amerika.
Ja, nee, das lass uns mal als letztes vielleicht ansprechen. Du fragst, welche LLMs sind wie wichtig, ne? Und ich meine Welt, die unterteilt sich in Open Source und proprietäre Modelle. Das ist die allerwichtigste erste Stufe. Und die proprietären Anbieter, ChatGPT allen voran, die haben natürlich wirklich geile Produkte. Ja? So, die haben geile Paketierungen, anders kann man das gar nicht sagen. Ich meine, heute am Tag des 26. März hat ja ChatGPT auch seinen Bildgenerator live geschaltet und der ist schon amtlich, ne? Nach allem, was ich ausprobieren konnte. Also das ist natürlich geil. Trotzdem ist es so, mir kommt es ein bisschen vor, weil wir ja schon festgestellt haben, dass wir beide so ein bisschen älter sind. Also das Internet wurde den meisten Leuten vorgestellt als AOL. Die haben gesagt, wir sind das Internet. Und ja, die waren auch ein bisschen Internet, aber das war natürlich eine erste Paketierung. Und es war schon damals absehbar, dass das natürlich nicht das Internet ist, sondern dass es ein kleiner Ausschnitt ist. Und so würde ich auch das mit den proprietären Plattformen heute ein bisschen sehen. Da sehe ich eine Parallele. Wobei die heute natürlich ChatGPT ungleich viel potenter unterwegs ist und so weiter. Trotzdem ist es natürlich so, jeder hat seine eigenen Anforderungen. Und zum Beispiel gehört zu den Anforderungen von Unternehmen oder auch Gesellschaften, dass sie eben irgendeine bestimmte Sicht auf Daten, Datensouveränität, auf auch Vielfalt, auf Freiheit und so weiter haben. Auch auf kulturelle Repräsentanz. Ne? Und das lässt es eigentlich unwahrscheinlich sein, dass das alles durch ein großes System sozusagen abzubilden ist. Ja. Weißt du, weil wir jetzt über internationale Dinge gesprochen haben, natürlich ist ein ChatGPT in Amerika anders als in China. Natürlich wird es muslimische ChatGPTs geben und weißt du, Henker was alles, ne? So, verstehst du? Also das ist ja logisch. Das sind ja kulturelle Repräsentationen, die da sind. Und wir sind unterschiedliche Kulturen und so weiter. All das spricht dafür, dass diese Systeme viel offener sein müssen. Und natürlich auch wollen Unternehmen sicherstellen, dass ihre wertvollsten Dinge, ihre Datenbestände, ihre Prozesse und so weiter nicht irgendwo in einem intransparenten Schlund verschwinden. Das ist ja ein Fehler, den wir alle gemacht haben, schon mit Google und mit Facebook und so weiter. Und da sollten wir vielleicht auch draus lernen. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz starker Verfechter von dieser Open-Source-Thematik, wohl wissend, dass es natürlich verführerisch ist, wenn ChatGPT am 26. März plötzlich mit einer Bildgenerierung um die Ecke kommt, wo man sagt, alle Achtung. Ne? So. Bildgenerierung, Text, alles gibt es Open Source. Und man kann Open Source selber bei sich installieren, On-Premise haben. Man kann Open Source als Cloud-Service irgendwie beziehen. Man hat hohe Flexibilität, dass man auch seine eigenen Custom-Modelle schaffen kann auf Basis von den Base-Modellen. Man kann da hinein bestimmte Sprachen, bestimmte, verstehst du, alles Mögliche hineintrainieren. Und das ist es, glaube ich, was ich jedem Profi empfehle, in den Blick zu nehmen. Wohl wissend, dass es natürlich überwältigend ist, weil es so riesig ist und so weiter. Aber du hast, fragst mich, was ist wichtig, was ist unwichtig? Wichtig ist zu wissen, möchte ich, bin ich bereit und imstande, mich einem Unternehmen wie ChatGPT anzuvertrauen? Ja, oder bin ich das nicht? So, und ich würde denken, für die allermeisten muss die Antwort irgendwann kurz oder später heißen, nicht. Ne? So, ich muss mehr Souveränität haben. So, und dann gibt es bestimmt auch Dienstleister. Ich hatte ja schon gesagt, das Unternehmen Cockenwerk, an dem ich auch beteiligt bin und für das ich irgendwie mich einsetze, das ist ja auch so ein Dienstleister, der sagt, okay, wir wissen, das ist zu kompliziert, wir schaffen dir da eine Umgebung, wo du das Beste aus beiden Welten in Anführungszeichen irgendwie haben kannst. Ja, so. Und jetzt kommen wir allmählich, verstehst du, rein, Anthropic, Anthropic ist nicht Open Source, jedenfalls nicht alles, sondern, und es ist ja auch nicht schwarz-weiß Open Source, aber damit muss man sich beschäftigen, ja. So, und jetzt kommen wir hinüber zu dem, was du den Sputnik-Moment genannt hast und China etc. So, also, erste Beobachtung, die man noch vielleicht festhalten sollte, ist, in der wilden Hatz schnellstens immer die geilsten Modelle auf den Markt zu bringen und zu veröffentlichen, handelt es sich bei diesen Modellen größtenteils um Alpha-Versionen, um Software und Prozesse, die nie optimiert wurden, weil man eben auch im Glauben, im Gedanken ist, Rechenzeit gibt's sowieso umsonst. So, ja, das stimmt natürlich auf eine Weise, aber es ist fraglich, ne, ob es nicht doch wichtig ist, Dinge auch zu optimieren, effizienter zu machen, auch energieeffizienter zu machen, auch geschwindigkeitseffizienter zu machen, Latency und so weiter, ja. Und da, wir hatten es vorher schon, Not macht erfinderisch. Den Chinesen hat man die schnellsten Nvidia-Chips vorenthalten und ich so kann nur sagen, wenn die Chinesen eins nie tun werden, ist es einfach aufgeben. Ne? So, die sind da wirklich sehr, denen ist ganz klar, in allem, was sie tun in der Welt, dass sie niemals aufgeben werden, sondern immer irgendwie versuchen werden, voranzukommen, eine Lösung zu finden, ganz pragmatisch auch. Und so ist das jetzt irgendwie der Ausdruck, dass wir eben hier ein Verhältnis haben von wenigen Millionen, ob das jetzt 5 waren oder 50, ist ja irgendwie Schnurz, weil wir reden ja über Milliarden zu Millionen. Das ist ja ein erheblicher Unterschied. Und ich glaube, wir werden es erleben, dass eben diese Frage, dass man mehr verdichtete Modelle hat, die effizienter sind, dass die immer bedeutender wird. Auch wenn wir Video machen wollen, wenn wir Dinge machen wollen, wo wirklich, wo die Datenmengen einfach ungleich viel größer sind, auch dafür brauchen wir viel effizientere Modelle, damit das irgendwie hinhauen kann. Genau.
Peter, ich könnte dir stundenlang zuhören und es ist hochinteressant, was du erzählst, aber ich muss langsam zu meiner Abschlussfrage kommen. Ja. Und da geht's doch noch ein bisschen um Mensch und um Computer. Klarna hat irgendwann die geniale Meldung gebracht, die KI hat jetzt alle unsere Menschen ersetzt und der Kundenservice ist viel effizienter und viel besser durch KI. Und ein Jahr später kam die Meldung, wir haben die Menschen zurückgeholt, weil wir eben doch Menschen brauchen. Wie schätzt du diese Entwicklung ein, jetzt gerade auch im Support-Bereich, die Entwicklung ein, wo sind Telefonagenten nach wie vor notwendig und wo können Dinge von der KI ersetzt werden? Und das wäre aber dann die letzte Frage.
Ja, also ich weiß nicht, wie ich das, also ich beantworte sie so. Ich glaube, dass die Geschichte, die jetzt da Klarna erzählt, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch so eine Börsengangsgeschichte, so eine Equity-Story Story ist, die da gesponnen wird und so weiter. Ne? Deswegen möchte ich das mal davon loslösen, ein bisschen, und eher nochmal die Frage beantworten, ist es denkbar, dass man einen sehr guten Kundenservice nur durch Maschinen macht? Da würde ich sagen, bei einem Unternehmen, was eine eingegrenzte Wissensdomäne hat, und so würde ich Klarna letztendlich einschätzen, ist das möglich. Weil, also, wenn Maschinen eines können, dann eben wirklich große Wissensdomänen in vernünftige, sinnvolle Sätze zusammenzufassen, etc. Meistens ist das Problem bei dieser Art von Kundenservice allerdings, dass eben ein LLM, was so die Sprachfähigkeit hat, keinerlei Absicht hat. Dem LLM ist eigentlich egal, wie der Gesprächsverlauf ist. Ne? So, dem Unternehmen ist es aber eben nicht egal, weil das Unternehmen möchte vielleicht einen schlechten Kunden loswerden und einen guten Kunden möglicherweise absellen oder alle möglichen anderen derartige Erwägungen sozusagen mit einbringen. Ne? So. Und diese Verknüpfung von den rein unintentionalen Sprachfähigkeiten, ich schnatter mit dir über alles, ne? Ich erzähle dir auch, wie das funktioniert und nicht oder so, aber im Grunde genommen bin ich da einfach so informativ unterwegs und dem, was wir eben so an so einen Sales-Prozess vorstellen, ne? Das sind, glaube ich, die Fragen. Und da kommen auch ethische Fragen dann zum Tragen. Da kommen auch Fragen zum Tragen, die jetzt mit dieser EU-AI-Verordnung zu tun haben, wo ja ein unwissentliches Nutzen von so Scoring-Systemen und von so tun, als sei das ein echter Mensch und so weiter, ja verboten sind oder jedenfalls ganz, ganz starken Reglementierungen unterworfen sind. Das muss man da dabei dann auch im Blick haben. Ne? So. Aber das ist so ein bisschen die Antwort darauf. Ich glaube, wir gehen eigentlich eher in eine Situation hinein, wo ja heute eigentlich Kundenservice irgendwie ein blödes Cost-Center ist. Ja, wo man sagt, muss ich auch noch machen und so weiter. Und wo wir feststellen werden, dass es natürlich so ist, dass ja eigentlich Dialoge mit Menschen etwas super Wertvolles sind. Ne? So, und das ist natürlich mit Mensch einfach nicht skalierbar, logisch. Ne? Aber mit Maschine-Mensch ist es auf eine Weise skalierbar. Und wir wissen ja auch, dass sich Menschen in Maschinen verlieben können und so weiter. Das ist alles erforscht. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen spooky oder so, aber das ist, so ist die Realität eben. Ne? Also verstehst du, da werden wir erleben, dass sich da auch die Limits irgendwie schieben. Und das ist natürlich das Ergebnis von generativer AI und dieser Art von Systemen.
Peter Kabel, herzlichen Dank für dieses extrem aufschlussreiche und inspirierende Gespräch.
Okay, ich danke dir für die Gelegenheit und viel Erfolg.
Das war's schon wieder mit dem Marketing Briefing Kompakt. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei der Marketingbörse, dem Podcast. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.